Und ich lese nochmals die Verse 1, 2 und vielleicht der dritte Vers dazu. Den ersten Bericht habe ich abgelegt, lieber Theophilus, über alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat, bis zu dem Tage, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben, welchen er sich auch nach seinen Leiden lebendiger zeigte durch viele sichere Kennzeichen, indem er während 40 Tagen ihnen erschien und über das Reich Gottes redete. Wir hatten ja im ersten Teil diese grundsätzliche Einteilung der Apostelgeschichte, auch die grundsätzliche Einteilung der Bibel. Und ich denke, wer sich jemals mit biblischer Lehre auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es absolut wichtig ist, die Bibel eben heilsgeschichtlich zu unterscheiden. Ich kann, wenn ich diese Regeln, die die Bibel selber aufzeigt, ich möchte sie nochmals nennen zu Beginn, nämlich die Unterscheidung von Israel und der Gemeinde, die Unterscheidung von der Endzeit und von der Apostelzeit. Wenn ich die vier großen Dinge unterscheide, dann kann ich den Großteil der Irrlehren, die heute auch in der Christenheit umherschwirren, nicht mehr lehren. Das heißt, es ist hier ein göttliches Mittel von der Bibel her, diese Unterscheidungen, dass man in der Lehre sauber bleibt und nur das wirklich aus der Bibel herausliest, was Gott wollte. Und was mir sehr wichtig war, das letzte Mal dann eben unser Bibelstudium, warum musste der Herr Jesus sein Blut vergießen? Einfach so wichtig, dass wenn man etwas zerstört, dass es nach göttlichen Gesetzen, nach göttlichen Prinzipien wiedergebracht werden muss. Das heißt, Adam zerstört das Leben. Wir haben ja gesehen von der Bibel her, dass niemand das Leben hatte außer Gott selber und dass dann eben der Mensch in der Falle saß. Er zerstört das Leben, kann es nicht mehr wiederbringen und in dem Moment ist er ein Kandidat der Hölle. Und darum eben die Fleischwerdung Jesu, dem er dann, der Reine, der Heilige, der keine Sünde hatte, sein Blut vergoss als Preis, um diese, ich sag's nochmal, diesen Schaden auszugleichen, zu bezahlen für alle Sünden, auch für diesen Sündenfall. Und heute geht dann die Bibel weiter. Das ist eigentlich sehr interessant, wie hier die Schrift letztendlich Schritt für Schritt auch vom Evangelium her weitergeht. Sie sagt uns hier dem Vers 2 und dem Teil 3a, das, was da Jesus getan hat, das haben wir gesehen, und was er zu lehren begonnen hat, vor allem auch Bergpredigt. Und dann heißt es, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben, welchen er sich auch nach seinen Leiden lebendiger zeigte durch viele sichere Kennzeichen, indem er während 40 Tagen ihnen erschien und über das Reich Gottes redete. Wir möchten heute hier den ersten Teil herausgreifen, und zwar die Auferstehung Jesu Christi. Wir brauchen die Stelle über die Himmelfahrt nicht zu betrachten heute, weil die kommt in Vers 9 dann ganz intensiv. Warum musste der Herr Jesus in den Himmel zurück? Hat eine ganz wichtige Bedeutung von der Erlösung her. Und hier dann eben der Teil, der die Apostel betrifft, haben wir abgehandelt im ersten Teil. Insofern können wir uns heute darauf konzentrieren, auf die Auferstehung Jesu. Und wenn man über die Auferstehung redet, und die Apostelgeschichte ist unter anderem das Buch, wo die Auferstehung verkündigt wurde, von den Juden über die Samariter hin zu den Heiden. Wenn man über Auferstehung redet, dann muss man begreifen, warum Auferstehung? Warum überhaupt Auferstehung der Toten? Warum ist es so wichtig, ob jetzt der Herr Jesus zum Beispiel körperlich auferstanden ist, mit dem Körper, der tot am Kreuz hing, oder ob er eventuell anders auferstanden ist, geistleiblich? Was hat das für eine Bedeutung? Wenn der Herr Jesus nur geistleiblich auferstanden wäre, dann fahren wir alle in die Hölle. Das ist keine Frage. Und an der Frage der Auferstehung entscheidet sich letztendlich auch das Heil, die Errettung. Ich hatte eine Großtante, die ist sogar aus diesem Raum hier, Urach zu, und die Tante, die sagte mir, weißt du, Karl Hermann, ich kann alles glauben, nur nicht, dass er auferstanden ist. Man sieht hier, die Auferstehung hat für den Nicht-Wiedergeborenen eine ungeheure Bedeutung. An dieser Frage wird sich entscheiden, ob er zum Glauben kommt. Und wenn er gerettet ist, wenn er wiedergeboren ist, dann hat er andere Stellung zur Auferstehung. Dann ist Auferstehung der Toten überhaupt keine Frage, dass der Herr Jesus lebendig geworden ist. Aber wir möchten untersuchen von der Bibel her, warum? Und hier ist was ganz Besonderes. Wenn wir über die Auferstehung reden, dann müssen wir zuerst über den Tod reden. Was ist Tod? Weil Auferstehung ist letztendlich die Überwindung des Todes. Ich bin mir bewusst, dass das jetzt hier nicht unbedingt direkt im Text steht, aber wir müssen hier indirekt vorgehen, um zu begreifen. Wir hatten ja bei uns in Tailfingen die Apostelgeschichte ähnlich durchgearbeitet. Es hat sich gezeigt, dass wir am Anfang ganz langsam waren, dann wurden wir immer schneller. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil diese Themen in der Apostelgeschichte im ersten Teil ganz exakt abgehandelt werden und dann am Schluss wird nur noch verwiesen. Das heißt, wir werden dann am Schluss immer schneller werden. Also man braucht keine Angst haben. Mir ist es auch bewusst, wenn wir alle 3-4 Wochen einen Vers durchnehmen, dass wir dann wahrscheinlich das Ende gar nicht mehr erleben werden. Ist mir auch klar. Ja. Gut. Tod. Wir müssen untersuchen, was ist Tod. Jeder von uns ist ein Kind des Todes. Ist keine Frage. Eventuell, wenn wir die Entrückung erleben, könnte ein Teil von uns noch am Tod vorbeikommen. Aber man wisse das nicht. 1. Mose 2, Vers 17. Aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welchen Tages du davon issest, musst du unbestimmt sterben. Das heißt, Gott sagt hier, Adam und Eva, ganz klar, an dem Tag, wo du mein Gebot übertrittst, wirst du sterben. Bis zu dem Punkt gab es keinen Tod. Wir sehen dann das Drama in 1. Mose 3. Und man kann fast jede Frage, die das Evangelium betrifft, von 1. Mose 3 her lösen. Man sieht hier dann ab Vers 1, wie die Schlange Adam und Eva verführt, wie dann etwas Schreckliches passiert. Vers 7, nachdem der Sündenfall vollzogen ist. Es ging beim Sündenfall nicht darum, eine Frucht zu essen, sondern es ging darum, gehorsam zu sein. Und in dem Moment, wie der Mensch ungehorsam wird, tritt Vers 17 aus Kapitel 2 ein. Es tritt schlagartig der Tod ein. Und in Vers 7 in Kapitel 3 sieht man hier, da heißt es, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter um und machten sich Schürzen. Sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, beim Wehen des Abendwindes. Und der Mensch und sein Weib versteckten sich vor dem Angesichte Gottes, des Herrn, hinter die Bäume des Gartens. Man sieht hier was Ungeheures. Adam und Eva lebten mit Gott in Gemeinschaft. Sie sieht ihn von Angesicht zu Angesicht. Sie ist hier im Garten Eden, im Paradiese, in herrlicher Gemeinschaft. Und in dem Moment, wie der Sündenfall eintritt, das war die Zerstörung des Lebens von unserem letzten Studium, in dem Moment, wie der Sündenfall eintritt, tritt schlagartig Tod ein. Und das Interessante ist, sofort geschieht bei Adam und Eva nach dem Sündenfall eine Veränderung des Bewusstseins. Sie empfindet sofort, dass sie nackt sind. Sie merkt, hier ist etwas innerlich bei uns geschehen, das nicht normal ist. Und in dem Moment haben sie ihr Bedürfnis. Das ist hochinteressant. Wenn jemand tot ist, innerlich, geistlich, dann hat er das Bedürfnis, Gott aus dem Weg zu gehen. Zum alten Pastor Wilhelm Busch kam jemand und sagte, lieber Pastor Wilhelm Busch, was müssen wir tun, dass wir Gott finden? Dann hat der Wilhelm Busch gelacht und sagte, du, ich kenne dich, du hast doch ein ganz anderes Problem. In Wirklichkeit lautet deine Frage doch, was muss ich tun, dass ich ihn loswerde? Er hat dann beschrieben, dass jeder Mensch instinktiv weiß, dass Gott existiert und jeder Mensch weiß instinktiv im Innersten, dass das stimmt, was hier geschrieben steht. Dass geistlicher Tod eingetreten ist, dass ich im Prinzip mit Gott nicht mehr in Ordnung bin. Durch den Sündenfall tritt nämlich der geistliche Tod da. Ich bin nicht mehr in Ordnung mit Gott. Ich bin tot in Sünden. Im Menschen ist innen drin etwas zerstört, nämlich im Geist. Er ist nicht mehr gemeinschaftsfähig mit Gott. Und das ist hier, was geschehen ist beim Sündenfall. Und in der Sekunde ist der Tod da. Ich denke, dass Adam und Eva hätten nicht sterben müssen vom Körper her. Der Körper ist schon darauf angelegt, dass er eine für sich eine Dauermaschine ist. Aber es ist ein Rätsel, warum dieser Körper altert, warum dieser Körper stirbt. Und er stirbt nur wegen dem Sündenfall. Auch wenn ich manchmal in der Firma so richtig Stress habe und kaputt bin, ja, dann manchmal kommt schon so der Gedanke, das hat dir Adam eingebrockt. Das Problem des Todes, das Problem der Krankheit, das Problem unserer Not, auch als Gläubige in Berufsleben, kommt letztendlich vom Sündenfall. Da kommt alles her, was uns Not bereitet. Ich habe jetzt wieder, ich sage es mal vorsichtig, Dinge gesehen, wo einfach Menschen sterben müssen. Sie hätten nicht sterben müssen, wenn Adam nicht gesündigt hätte. Das heißt, in dem Moment, wie Adam und Eva, wie sie sündigen, kommt der Keim des Todes in den Körper Adams hinein. Und in dem Moment, jedes Kind, das dann gezeugt wird, ist letztendlich ein Kandidat des Todes, weil der geistliche Tod mitvererbt wurde, das ist Erbsünde. Der geistliche Tod wird mitvererbt. Das ist auch der Grund, warum jeder Mensch, wenn er auf die Erde kommt, letztendlich Kind des Todes ist. Ich habe mich immer gewundert als Vater, wir haben 3 Kinder, wenn diese kleinen Kinder in der Wiege liegen und sie schreien dann in dieser Wiege rum. Teilweise grundlos. Und du merkst, in diesem Kind ist ein Potenzial von Wut, von ungeheurer Wut. Du fragst dich, wo kommt es her? Hier ist der geistliche Tod drin in jedem Kind. Wenn die noch so drollig sind, ich habe jetzt eine Töchterin mit 5, die sind so drollig, aber da ist der Tod drin, der geistliche Tod. Der Sünder steckt drin bis in die Knochen. Und die Bibel ist hier sehr nüchtern. Sie teilt uns das einfach mit und sagt, das ist eine Realität, mit der wir leben müssen. Aber jetzt kommt eine sehr unangenehme Folge. In dem Moment, wie Adam und Eva sündigten, wurde ein Teil ihrer Persönlichkeit, nämlich ihres Geistes, zerstört. In dem Moment war der Mensch, ich sage es mal vorsichtig, beschädigt geistlich. Und genau der Teil, der beschädigt wurde, nämlich der Geist, das war der Teil, durch den ich mit Gott verkehre, und das war der Teil, der mich letztendlich in den Himmel gebracht hätte. Und ohne dieses Teil, dass nämlich der Geist lebendig ist, kann kein Mensch in den Himmel. Geht gar nicht. Wenn man das begreift, dass dieser geistliche Tod eine Realität ist, dann kommt man auch nicht mehr auf die Idee, dass jemand in den Himmel kommen könnte, weil er gut ist. Weil das nützt ja überhaupt nichts. Dann sage ich, super, du bist zwar gut, aber dein Geist ist trotzdem tot. Und die einzige, ich sage es mal vorsichtig, Eintrittsberechtigung in den Himmel ist ein lebendiger Geist, dass ich innerlich von Gott erneuert bin. Wenn ich das nicht bin, dann kann ich gut oder schlecht sein, ich werde in die Hölle kommen. Ich sage es immer als Beispiel, es schockiert vielleicht, die Mutter Teresa von Kalkutta ist eine Frau, die ihr Leben hingibt für die Kinder dieser Welt. Sie tut in der Regel menschlich gesehen nur Gutes. Biblisch gesehen wird diese Frau trotzdem in die Hölle kommen, wenn sie sich nicht bekehrt. Wenn sie dem Herr Jesus nicht erlaubt, diesen Schaden des Sündenfalles wieder gut zu machen, durch Bekehrung, bei Bekehrung passiert was ganz Einfaches. Ich anerkenne, dass ich am Ende bin, dass ich tot bin. Öffne mein Herz und der Herr Jesus zieht in dieses Herz ein und, ich sage es mal vorsichtig, beseitigt diesen Schaden bei der Wiedergeburt, indem er in mir der Geist erneuert. Das ist das Einzige. Jeder, der einen erneuerten Geist hat, kommt in den Himmel. Jeder, der einen unerneuerten Geist hat, das heißt, der tot ist und bleibt, kommt in die Hölle. Das ist das Kriterium. Spielt gar keine Rolle, ob ich gut oder schlecht bin. Ich habe so viele gute Kollegen gehabt und so viele gute Menschen gesehen. Und ich hatte ja mal eine Sekretärin bei uns auf der Bank, es war an und für sich Sekretärin von meinem Chef. Und ich habe die Frau beobachtet. Ich kam heim zu meiner Frau und sagte zu ihr, diese Frau werde ich nicht erreichen vom Evangelium, die ist zu gut. Aber als er mal ein Jahr in die Lande ging, da habe ich dann gesehen, was hier war. Hier war ein Sünder. Die Frau war genauso schlimm, wie ich als Sünder war. Nur die war wesentlich besser trainiert. Die hatte bessere Manieren und konnte sich besser beherrschen. Bis dann eben ihr Point of No Return überschritten war. Bis sie dann gereizt wurde und dann plötzlich ist sie explodiert. Und du hast gesehen, was hast du vor dir? Einen ganz gewöhnlichen Sünder. Wie jeder andere auch. Es gibt natürlich edle Sünder und weniger edle Sünder. Aber die Sünde ist alles das Gleiche, nämlich geistlicher Tod. Jetzt ist das große Problem. In dem Moment, wie der Mensch stirbt innerlich, bekommt der Teufel, ich sage es mal vorsichtig, in der Kaufmannssprache, der dem Menschen den Tod verkauft hat beim Sündenfall, bekommt der Teufel ein Recht an diesem Menschen. Und das ist nämlich wichtig, wir sehen das nachher, der Tod des Menschen besteht zu Recht. Und der Teufel hat das Recht, den Menschen auch im Tod zu halten. Und zwar durch Furcht. Der Teufel hat hier ein gewisses Recht über den Tod. Wir sehen es nachher im Hebräerbrief. Die Bibel ist ganz nüchtern. In Römer 5, Vers 12 sagt sie uns, und das ist eigentlich die Zusammenfassung, jeglicher Lehre über geistlichen Tod, sagt uns ganz, ganz prägnant in einem Satz, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das ist eine ganz klare Aussage. Durch Adam hat jeder von uns, jeder Mensch, der auf dieser Erde geboren wird, den Keim des Todes in sich. Er hat geistlichen Tod in sich. Und geistlicher Tod bringt in die Hölle. Das ist keine Frage. Jetzt sieht man etwas Erschütterndes. Nachdem dieser geistliche Tod im Geist von Adam und Eva eingetreten ist, bekommen sie Kinder. Es ist interessant, die Kinder zu beobachten. In Kapitel 4, Vers 1 bis 8. Hier gibt es so einen Eifersuchtsstreit zwischen Kain und Abel. Ich lese Vers 8. Da redete Kain mit seinem Bruder Abel. Es begab sich aber, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Jetzt passiert etwas. Bis zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Toten auf dieser Welt. Sondern in dem Moment, wie der erstgeborene Adams, das ist der Prototyp, das sind wir, die Erstgeborenen. Wir sind letztendlich diese Linie, die hier aufgezeigt wird. Und in dem Moment, wie Adam ein Kind hat, sein Erstgeborener, was macht er? Was ist seine entscheidende Tat? Er schlägt jemand tot, er bringt jemand um. Und jetzt sieht man etwas Schreckliches, dass der innere Tod nach außen geht. Das heißt, der erste Mensch stirbt wirklich. Und man sieht auch, dass dieser geistliche Tod im Menschen so drin ist, dass er zum Totschläger wird. Und jetzt sieht man etwas. Wo kommt Krieg her? Wo kommt Elend her? Was ist in Jugoslawien los? Was war der Zweite Weltkrieg? Ist nichts anderes wie ein Hervorbrecher dieses geistlichen Todes. Hier ist Kain und Abel im Werk. Die Erst- und Zweitgeborenen Adams, die gehen sich in die Haare. Das ist geistlicher Tod. Und nachdem der Tod im Herzen drin ist, kommt er raus, indem der Mensch wirklich stirbt oder indem er hingeht und den anderen umbringt. Das heißt, der Teufel hat ein Werkzeug gefunden, um diesen Tod in der Menschheit vorwärts zu treiben. Wenn man jetzt weitergeht, man sagt ja, dass etwas immer schlimmer wird, je länger es geht. 1. Mose 4, Vers 23. Hier ist dann ein Nachkomme Kains. Und da heißt es, Lamech sprach zu seinen Weibern, Ada und Zilla, hört meine Stimme, ihr Weiber Lamechs. Vernehmt meinen Spruch, einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen Jüngling, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain soll siebenfach gerecht werden, Lamech aber 77-fach. Also hier sagt er ganz einfach, die Sünde steigert sich, der Lamech ist nur wesentlich gewalttätiger wie Kain. Man sieht also, diese Sünde, dieser geistliche Tod, der setzt sich fort. Aus dem Grund ist auch die Lehre der Evolution, ist eine für sich ein Witz biblisch. Das ist ein ganz einfacher Grund. Es wird nicht besser, sondern geistlich wird es, je länger es geht, immer schlimmer. Drum sagt die Bibel im 1. Timotheusbrief und auch im 2. Timotheusbrief, es werden schreckliche Dinge geschehen, zum bestimmten Zeitpunkt. Es wird der Endzeitmensch geboren werden, das ist heute. Je länger die Menschheit ausreift und das Menschheitsgeschlecht, je mehr kommt der geistliche Tod heraus. Jetzt kommt eine Stelle, ich habe die nicht auf dem Zettel, aber die ist wichtig. Vielleicht könnt ihr die einfügen. Im 2. Timotheus 3, Vers 1 und folgende. Das sieht man dann, was passiert, wenn der geistliche Tod Jahrtausende vorwärts geht. 2. Timotheus 3, Vers 1. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Die letzten Tage beginnen, wenn Israel seinen Staat gründet. 1948. Das ist das Zeichen der Endzeit. Jetzt sagt hier die Bibel, es werden schwere Zeiten eintreten. Und das Wort schwer, das steht in Matthäus 8, Vers 28. Und das war die Beschreibung der besessenen Gardarener. Das heißt, die Bibel sagt hier, durch das Grundtextwort, es wird am Schluss ein Mensch sein, der Typ des Menschen, der durch und durch dämonisiert wird. Dieser geistliche Tod wird so fortgepflanzt sein, dass der Mensch zur Bestie wird. Und wenn man dann liest, ist übrigens interessant, es sind genau 18 Punkte, wo der Mensch beschrieben wird. Und 18 ist 6 plus 6 plus 6. Der antichristliche Mensch mit 18 Eigenschaften. Dann heißt, sie werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, ohne natürliche Liebe. Das Wort heißt hier eigentlich die familiäre Liebe. Unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, zuchtlos, dem guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott, dabei haben sie den Schein der Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Also die Bibel sagt, dieser Sündenfall vor Adam und Eva, dieser geistliche Tod vor Kain, der pflanzt sich im Menschheitsgeschlecht fort und mit den Menschen wird es nicht besser, sondern immer schlimmer. Und das Endprodukt ist der Endzeitmensch. Und die Krönung, was hier der Teufel zustande bringt im Menschheitsgeschlecht, das wird der Antichrist sein, der teuflischste Mensch, der je über diesen Erdboden ging. Es wird der Teufel in Menschengestalt sein. Und von daher sieht man was ganz Nüchternes. Die Zeit heilt hier die Wunden nicht. Sondern Gott musste etwas tun, um diesen geistlichen Tod zu beseitigen. Weil die Wurzel dieses geistlichen Todes, die steht in Johannes 8, Vers 44. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Die Bibel sagt, der Teufel war der erste Mörder. Er war der, der zu Kain sagte, schlag Abel tot. Und der Teufel ist der, der den geistlichen Tod bei mir und bei dir und bei jedem Menschen rigoros ausnutzt. Das heißt, der Teufel arbeitet mit diesem geistlichen Tod, der im Menschen drin ist. Und der Tod an sich ist etwas Schreckliches. In 1. Samuel 15, Vers 32, da steht ein König kurz vorm Tod. Ein Gefangener. Und Agag kam gefesselt zu ihm, und Agag sprach, fürwahr, widerwärtig ist des Todes Bitterkeit. Er sagt hier, der Tod ist etwas Bitteres, etwas Widerwärtiges. Wenn man sieht, wie der Mensch am Leben hängt und alles tut, um dieses Leben zu erhalten. Und wie bitter es ist, wenn Tod einbricht. Wenn man das jetzt sieht, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt in der Zeitung, dass eine junge Frau, Skirennläuferin, die stirbt plötzlich. Und dann hört man plötzlich eine vierjährige Tochter. Sie hat die Pläne für die Zukunft. Und wenn man das sieht, ein normaler Mensch sagt, wie schlimm, wie schrecklich, wie bitter. Es ist bitter, auch für die Menschen. Ja, und jetzt könnte die Frage kommen, ja, warum lässt Gott es zu? Das ist ganz einfach. So hart sich das anhört. Als zum Beispiel über Deutschland die Bomben fielen, über Essen, da kam eine Frau nach einem Bombenangriff aus dem Bunker und rast auf den Pastor Wilhelm Busch zu und sagt zu ihm, Pastor Wilhelm Busch, wie kann ihr Gott das zulassen? Hier die brennenden Kinder, die Frauen, die Toten. Dann sagt Busch zu ihr etwas sehr Interessantes. Er sagt zu ihr, vielleicht ist mein Gott ihr Feind. Und da dämmert es langsam, wir sind zu sehr humanistisch geprägt. Wenn ein Mensch sich nicht zum Herr Jesus bekehrt, dann ist er im geistlichen Tod. Und in dem Moment hat der Teufel volles Zugriffsrecht auf diesen Menschen. Natürlich lässt Gott Dinge zu oder nicht zu, Gott kontrolliert schon. Aber gewisses Zugriffsrecht hat der Teufel auf diese Menschen. Wenn sich jemand dem Teufel verschreibt, dass er dem Teufel dient, dann wird ihn der Teufel eben umbringen. Dann wird der Teufel ihn zugrunde richten. Man kann nur sagen, warum lässt Gott es zu, wenn man sich herausbekehrt hat aus der Finsternis, herausbekehrt hat aus dem geistlichen Tod und Kind Gottes durch Jesus Christus ist. Wenn dieses vergossene Blut den Schaden gut gemacht hat und ich den geistlichen Tod nicht mehr in mir habe, im Herzen, im Körper habe ich ihn drin, aber nicht in meinem Geist. Wenn das passiert, dann ist der Mensch nicht mehr unter der Einflusssphäre des Teufels, sondern unter voller Einflusssphäre Gottes. Aber solange ein Mensch im geistlichen Tod ist, ist er ein Spielball des Teufels. Das ist das Dramatische. 2. Samuel 22, 5. Also die Bibel lehrt, dass der Tod eine Folge des Sündenfalls ist. Sie lehrt, dass der Tod bitter ist. Dass der Tod wehtut. Das ist was Schreckliches. Ja, des Todes wegen umfingen mich. Bäche Belial schreckten mich, Stricke der Unterwelt umschlangen mich, Todesschlingen kamen mir entgegen, in meiner Angst rief ich den Herrn an. Man sieht hier, wenn der Tod auf einen Menschen zukommt, dann bekommt er, wenn er normal ist, Angst. Der Tod ist ein Feind, das ist was Schreckliches, ein Übergang in die Ungewissheit. Und es ist völlig normal, wenn ein Mensch Angst vorm Tod hat, wenn der Tod ihm bitter ist, das ist normal. Aber es ist nicht normal für den Gläubigen. Für den normalen Menschen ist es normal, aber nicht für Gläubige. Hier steht in Hebräer 2, Vers 14, warum das so schrecklich ist und so bitter. Da heißt es vom Herr Jesus, ich lese Hebräer 2, 14 ab dem zweiten Teil, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt hat. Da steht ein Wort, das heißt Stabilität in Wirklichkeit. Das heißt, der Teufel hat den Tod unter Kontrolle. Der des Todes Gewalt hat, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, welche durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Also die Bibel lehrt hier ganz klar, dass der Tod vom Teufel teilweise kontrolliert wird. Der Teufel hat Gewalt über den Tod und dass der Mensch Angst hat vor dem Tod und dass der Teufel mit dieser Angst den Menschen letztendlich fesselt. Also man sieht, der Tod ist viel schrecklicher, wie man ahnt. Wenn man sich das überlegt, ein frisch geborenes Kind legt mir eine Wiege hinein und dieses Kind hat bereits den Virus des Todes. Vom schnuckeligsten kleinen Kind und vom nettesten Menschen ist nach 100 Jahren ist nichts mehr zu sehen. Er verwest, er ist letztendlich ein Skelett, er ist tot. Das ist eine Realität, die das Menschheitsgeschlecht prägt. Wisst ihr, das ist eine Täuschung, wie der Mensch manchmal blühend ist. Wenn man dann sieht, wie die Sünde ihn langsam zerstört und er geht diesem geistlichen Tod, er kann ihm nicht aus dem Wege gehen. Was innerlich ist, kommt raus. Irgendwann stirbt dann der Körper, der geht in die Ewigkeit. Und dann kommt das viel Schrecklichere, weil die Bibel lehrt uns, dass nach dem geistlichen Tod der körperliche Tod gefolgt ist. Und die Folge des körperlichen Todes, dieses Sündenfalles, ist der zweite Tod, die ewige Verdammnis. Und das ist dann der endgültige, schreckliche Tod, nämlich die Hölle. Und wenn man das begreift von der Schrift her, dann können wir verstehen, warum Auferstehung Jesu. Ich habe drum so weit ausgeholt und hole noch weiter aus, um zu sehen, was sagt die Bibel über diesen Zustand. Und dann erst begreift man, warum es ein Jubelruf ist, dass der Herr Jesus von den Toten auferstanden ist. Wörtlich heißt nicht von, sondern aus. Heraus aus der Masse der geistlich Toten steht einer auf. Das ist Herrlichkeit. In Hebräer 9, Vers 27, da steht das ganz schlimme Wort für jeden Nichtgläubigen. So gewiss den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, das Schicksal des Menschen ist, dass er stirbt. Das wäre schlimm genug. Aber jetzt sagt die Bibel, mit dem Eintreten des Todes wartet etwas noch viel Schrecklicheres auf den Menschen, nämlich das Gericht. Seine Gerichtsverhandlung. Und in dieser Gerichtsverhandlung, da wird letztendlich dann auch entschieden werden, beziehungsweise die Entscheidung ist schon vorher gefallen, aber mit diesem Eintritt des Todes geht es dann in der Ewigkeit in den Vorhimmel oder in die Vorhölle. Dann gibt es eine Gerichtsverhandlung und nach dieser Gerichtsverhandlung geht es endgültig in die Hölle oder endgültig in den Himmel. Wir sehen das nachher. Hiob 24, Vers 19. Wie Hitze und Sonnenglut die Schneewasser wegraffen, so das Totenreich die, welche sündigen. Also die Bibel lehrt hier praktisch, die Sünde im Menschen ist so schlimm, dass das Totenreich, der Tod, die Menschen hinwegnimmt, wie wenn Sonne Wasser schmilzt. Es gibt kein Mittel gegen diesen Tod. Wir sind ihm haltlos ausgesetzt, dieser Tod bricht herein. Und es gibt auch von Pastor Busch, der auf dem Sektor ein Pionier auch in Deutschland war, von der Verkündigung her, Geschichte, wo er in einem sehr düsteren Hotel oder so, es ist fast ein Schloss, übernachten muss. Und dann findet er ein Manuskript von einem Arzt, wo dieser Arzt beginnt, den Tod zu beschimpfen in allen Schattierungen. Und am Schluss sagt er, du elender Tod, wenn ich wenigstens wüsste, dass du ein Ausrufezeichen bist. Das ist das Indisch. Aber ich befürchte, dass du ein Fragezeichen bist, das dann erst losgeht. Und was kommt dann nach dem Tod? Die große Angst vor dem, was ist nach dem Tod? Und der Mann hat es mit wirklicher Akribie richtig erfasst. Das ist das Problem. Was kommt nämlich nach dem irdischen Tod? Wenn ich die Augen schließe, was kommt dann? Ist dann das Thema auf unserem Schaubild. Hier sagt Bibel dann einfach nüchtern, ich möchte nicht jede Bibelstelle lesen. Es ist ein doppelter Tod. Ein irdischer vom Körper und ein ewiger. Und dann in Lukas 16, Vers 19 bis 31, da ist jetzt eine ganz wichtige Stelle. Und ich möchte das Schaubild jetzt mit uns durchnehmen. Hier ist was ganz Einfaches. In dem unteren Teil des Schaubildes, da ist die Ewigkeit, also die Transzendenz. Da ist das Jenseits. Über der Linie ist das Diesseits. Und hier ist was ganz Wichtiges. Im Alten Testament, da gab es das sogenannte Totenreich, das heißt auf Hebräisch Sheol, und heißt im Griechischen Hades, wird oft übersetzt mit Totenreich, richtig übersetzt. Dieses Totenreich gab es nicht, sondern mit dem Eintreten des Sündefalls entsteht plötzlich in der jenseitigen Welt, in der Transzendenz, ein Raum. Das sogenannte Totenreich. Der Hades oder der Sheol. Das heißt, jeder Mensch, der stirbt, der wird nicht ausgelöscht, sondern der geht an einen Ort. Und an diesem Ort sind die Menschen beieinander. Man sieht es nachher. Einfach nur mal so weit. Hier, der erste Teil, es entsteht das Totenreich. Ich möchte weitersehen. Dieses Totenreich in Lukas 16, Vers 19, das beschreibt der Herr Jesus. Er beschreibt es hier, wo er vom reichen Mann und vom Lazarus berichtet. Ich möchte nicht das Ganze lesen, sondern nur Punkte daraus. Vers 23. Als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Das heißt, im Totenreich, hier waren zwei Menschen, der eine war gerettet, der andere verloren. Das sehen wir auf dem Schaubild. Das Totenreich, das heute für uns gilt, ist das zweite, Punkt 5. Hier gibt es der Sheol oder der Hades, das heißt die Vorhölle, und das Paradies, den Vorhimmel. Und was hier beschrieben ist in Lukas 16, ist der Vorhimmel und die Vorhölle. Das sind die Toten vor der Auferstehung. Und hier sieht man ganz nüchtern, hier ist dieser eine Mann in der Vorhölle. Und er leidet bereits Pein in einer Flamme. Hier ist also ein höllenartiger Zustand. Und der Lazarus, der zweite Mann, ist nicht in der Flamme. Er ist nicht in der Qual. Er liegt getröstet im Schoß Abrahams, im Paradies. Es heißt, Totenreich hat zwei Teile. Wenn jetzt jemand stirbt durch diesen geistlichen Tod, dann geht der eine in den Vorhimmel, wenn er gerettet ist, und der andere geht in die Vorhölle. Und beide Gruppen warten auf die Auferstehung der Toten. Das ist schon mal ganz wichtig. Aber jeder Mensch ist dort mit Bewusstsein. Aber es kommt hier eine ganz wichtige Lehre, das ist mir fast das Wichtigste für heute Abend. Es wird dann beschrieben, er sagt, Vers 25 am Ende, du wirst getröstet, er wird getröstet, du wirst gepeinigt. Zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die von dort es vermögen, zu uns herüberzukommen. Das heißt, hier ist keine Möglichkeit des Austausches. Es gibt nach dem Tod keine Möglichkeit mehr, von der Vorhölle in den Vorhimmel zu kommen. Es gibt auch keine Möglichkeit, von der Vorhölle in den richtigen Himmel zu kommen. Wenn ein Mensch stirbt und die Augen zumacht, ist die Entscheidung für alle Ewigkeit gefallen. Und dort, wo er aufwacht, das ist letztendlich bereits das Untersuchungsgefängnis, die Vorhölle. Oder es ist bereits, ich sage es mal vorsichtig, der Vorhimmel, das Paradies, wo er bereits auf den Herr Jesus wartet in Herrlichkeit. Aber in dem Moment, wie ich sterbe und die Augen aufschlage in der Ewigkeit, wache ich am Platz auf. Ist gar keine Frage. Und hier sagt Bibel dann etwas am Schluss. Da bittet dann der Mann, der in der Vorhölle ist, und sagt, bitte schicke jemand zu meinen Brüdern, dass sie gewarnt werden, dass sie sich bekehren, dass sie nicht an diesen Ort der Qual kommen, dass sie nicht in die Hölle kommen. Jetzt sagt ihnen hier, es schlägt ihnen praktisch ein fürchterliches Zeugnis entgegen. Da heißt es, er sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und auf die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstände. Das heißt, er verweigert hier, dass ein Toter kommt. Das ist jetzt ganz wichtig. Aus diesem Hades, aus diesem Sheol, aus diesem Vorhimmel, aus dieser Vorhölle, kann ein Mensch nicht mehr zurückkehren. Es gibt im Alten Testament eine Stelle mit Samuel, die ist aber logisch, weil sie vor der Teilung war. Dieser Aufenthaltsort wurde geteilt bei der Auferstehung Jesu. Aber aus diesem Vorhimmel oder aus dieser Vorhölle kann man nicht zurück. Das ist jetzt ganz wichtig, wenn ein Toter erscheint, erscheint nie ein Toter, so ist immer ein Dämon. Hier sagt Abraham, er verweigert praktisch, dass ein Toter kommt. Und die Bibel lehrt nirgends, dass die Toten kommen können. Im Alten Testament gibt es einen Fall, aber im Neuen Bund, nachdem das Totenreich geteilt wurde in zwei Abteilungen, gibt es keine Möglichkeit, dass ein Toter kommt. Das heißt, im Spiritismus sind nicht die Toten, sondern sind die Geister, nämlich die Teufel, Dämonen. Das ist ganz wichtig. Und das sagt auch hier ganz klar, selbst wenn jetzt jemand kommen würde und behaupten würde, ich war in der Ewigkeit, übrigens gibt es diesen Unsinn in der charismatischen Bewegung, dass Menschen behauptet, sie wären im Himmel gewesen und hätten mit Gott geredet. Dann hätte Gott eine Akte geholt und hätte ihm ein Mittel gegeben, dass er sein Übergewicht verliert, solches Zeugs. Wenn man das liest, muss man sagen, ich weiß nicht, was das für ein Gott war. Aber der Gott der Bibel war es sicher nicht. Das war absoluter Teufelsbluff. Müssen wir ganz nüchtern sehen, was aus der Ewigkeit kommt, in der Regel, sind nicht mehr die Seelen der Menschen, sondern sind Teufel. Das ist dämonisch. Das ist ganz wichtig, von dem her zu sehen, man kann das Totenreich nicht mehr verlassen. Man wird es nur noch einmal verlassen als Mensch, wenn es zur Auferstehung geht. Und die Gläubigen, die gläubig sind an Jesus Christus, die gerettet sind durch sein kostbares und teures Blut, deren Geist erneuert wurde, bei denen der geistliche Tod in ihrem Geist beseitigt wurde, diese Menschen, die werden auferstehen aus dem Totenreich in die Ewigkeit. Sie werden dann beim Herrn sein, alle Zeit im Auferstehungsleib. Gott der Vater wird die Tränen abwischen von ihren Augen. Aber die anderen Menschen, die werden auferstehen zum großen weißen Thron. Da gibt es ein riesiges Gericht in der Ewigkeit, wo Gott dann jedem Mensch beweisen wird, der aus der Vorhölle kommt, dass er zu Recht in der Vorhölle war und dass er zu Recht in die Hölle gehen wird. Und dann wird den Menschen erst aufgehen in letzter Konsequenz, was es heißt, den Erlöser Jesus Christus in diesem Leben zurückgewiesen zu haben. Dann erst wird es aufgehen. Das ist dem Menschen nicht bewusst, wie schrecklich das sein wird. Als ich zum Glauben kam vor 20 Jahren, da gab es so einen Spruch, der hieß ganz einfach, das Leben ist kurz und die Ewigkeit ist lang. Überleg dir, was du tust. Ein kurzes Erdenleben voll Kampf und dafür eine Ewigkeit voll Seligkeit, wenn jemand gläubig ist. Oder umgedreht. Gut. Es gibt hier Bibelstellen, die sind hochinteressant. Zum Beispiel Psalm 116, Vers 15. Wir brauchen es nicht aufschlagen. Es ist ja ein Teil zum Nachstudium gedacht. Hier sagt die Bibel, der Tod eines Gläubigen ist in den Augen Gottes teuer. Das heißt, Gott ist es nicht egal. Gott hilft, wenn ein Gläubiger in die Ewigkeit hinübergeht, in dieses Totenreich. Dann ist das für Gott eine teure Angelegenheit, wo Gott dann auch hilft. Darum ist das Sterben der Gläubige anders wie das Sterben der Ungläubigen. Es gibt Traktate, wo beschrieben wird, wie große Männer dieser Welt gestorben sind. Goethe zum Beispiel mit dem Schrei, mehr Licht. Er fuhr nämlich in die Finsternis. Wenn man dann liest, ein Diener in Lissabon, der gläubig war, er war bekehrt, er war ein Gotteskind, er liegt auf dem Totenbett und seine letzten Worte sind, Triumph, heute geht ein Sünder gewaschen durch Jesu Blut in den Himmel ein, macht die Augen zu und ist in der Ewigkeit. Es ist ein Unterschied, wenn ein Gläubiger stirbt und wenn ein Ungläubiger stirbt. Gläubiger braucht auch keine Angst vor dem Tod zu haben, weil jeder Gläubige stirbt am Willen Gottes und nichts anderes. Kein Gläubiger stirbt an einer Krankheit. Jeder Gläubige stirbt letztendlich am Willen Gottes, wenn Gott ihn zurückholt in seine Ewigkeit. Sprüche 8, Vers 36, wir haben hier ein sogenanntes Schattenbild. Hier wird der Herr Jesus in seiner Präexistenz, das heißt in seiner Existenz, bevor er Mensch wurde, wird er im Himmel dargestellt als der Sohn Gottes. Und am Schluss von diesem wunderschönen Kapitel heißt es dann, wer mich verfehlt, schadet seiner eigenen Seele. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das ist auch die Botschaft des Alten Testamentes. Wer der Erlöser nicht findet, bleibt im Tod. Wer im Tod bleibt, hasst seine Seele. Er fährt in die Hölle. Das ist auch die Grundbotschaft des ganzen Alten Testamentes. Und dann in Offenbarung 20, Vers 11, da sieht man etwas. Dieses Totenreich wird aufgelöst. Bei der Auferstehung, wenn die Gläubigen bereits auferstanden sind, kommt da als nächste Auferstehung dann, wo Menschen aus dem Totenreich herauskommen, oder eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist die dritte Auferstehung, kommen dann die ungläubigen Toten. Da heißt es, Vers 11, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten, die darin waren. Sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee, ist die Hölle. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden war, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das heißt auch, wenn Menschen durch Selbstmord sich versuchen, hier, ich sag's mal, wirklich zu entfliehen, das nützt ihnen nichts, weil sie werden auferstehen. Jeder wird auferstehen, jeder Mensch. Und auch der Tod wird beseitigt werden als Zustand. Und dann steht jeder Mensch vom großen weißen Thron Gottes. Wenn er nicht gläubig war an den Herrn Jesus Christus, dann fährt er in die Hölle, sagt die Bibel ganz klar. Es gibt hier keine Möglichkeit des Ausweichens. Ich denke, wir begreifen, wie schrecklich der Tod ist. Dieser körperliche Tod, der zieht den ewigen Tod, die ewige Verdammnis nach sich. Wenn man dann manchmal so die Menschenrede hört, ja, jetzt hat er ausgelitten, jetzt hat er es geschafft, jetzt ist er in der Ewigkeit. Wenn man ihnen sagen muss, was dann kommt, ist viel schrecklicher. Die Qualen, die er hier hatte, sind nichts im Vergleich zu dem, wenn er in der Vorhölle aufwacht. Ich denke, wenn man die Schrecklichkeit des Todes so fürchterlich sieht, dann bekommt man langsam einen Blick dafür, was es heißt, wenn es eine Möglichkeit gibt, diesem Tod zu entfliehen. Von dem redet die Bibel, dass nämlich der Herr Jesus der Erste war, der wirklich dem Tod entflohen ist und die Lösung hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Aber wir müssen den Tod noch näher betrachten, dass wir die Auferstehung verstehen. Prediger 8, Vers 8. Kein Mensch hat Macht über den Wind, dass er den Wind zurückhalten könnte. So gebietet auch keiner über den Tag des Todes. Hier sagt die Bibel einfach ganz nüchtern, über den Tod hat jemand keine Macht. Er hat keinen Einfluss auf den Tod. Mich dieser Materie fürchterlicherseits ausgeliefert. Hier ist etwas Schreckliches, eine Realität, nämlich Tod. Jetzt sagt die Bibel plötzlich etwas in Sprüche 10, Vers 2. So ein erster Lichtblick. Ein ganz einfacher Satz. Gerechtigkeit rettet vom Tod aus. Ein Satz. Gerechtigkeit rettet vom Tod. Aber in Römer 3 steht er aber, keiner ist gerecht. Keiner. Also ist keiner gerettet. Also muss etwas geschehen. Das heißt, ich muss mir Gerechtigkeit verschaffen. Ich brauche irgendwoher Gerechtigkeit, dass der Tod weggeht. Nachdem keiner gerecht ist, betrifft es jeden. Alte Problem. Jetzt kommt der Herr Jesus, Johannes 3, Vers 3, die berühmte Verse. Jesus antwortete zu ihm, wahrlich, wahrlich, wörtlich steht hier Amen, Amen. Amen ist endgültig, Schluss, es ist so. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben, heißt es eigentlich auch, geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Jetzt sagt Herr Jesus was ganz Einfaches. Der geistliche Tod kann nur überwunden werden durch geistliche Geburt, indem er neu geboren wird. Und in dem Moment ist der geistliche Tod besiegt, innerlich. Im Körper ist er immer noch drin. Darum stirbt ein Gläubiger. Genauso wie ein anderer. Aber innerlich ist etwas geschehen. In dem Moment, wie ein Gläubiger durch das Tor des Todes hinübergeht in die Ewigkeit, ist zumindest innerlich kein geistlicher Tod mehr da. Der wacht im Himmel auf. Im Vorhimmel, wenn man es genau nimmt. Jetzt könnte man ja sagen, wie schrecklich, warum lässt Gott es zu, dass das so schlimm ist, dass jeder Mensch hier ein Kandidat des Todes ist, dass jeder Mensch eigentlich auf der Fahrt zur Hölle ist. Aber jetzt kommt eine herrliche Stelle im Hesekiel 18, Vers 23. Da sagt die Bibel, oder habe ich etwa gefallen am Tode des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehre und lebe? Das heißt, Gott sagt ganz nüchtern, er will nicht den Tod des Sünders. Er will nicht, dass ein Mensch stirbt. Sondern er will letztendlich, dass die Gläubigen sich bekehren. Das heißt, dass Menschen gläubig werden, dass sie zum Glauben kommen, dass sich bekehren hinweg von diesem geistlichen Tod. Bekehrung ist letztendlich die Lösung. In Hosea 13, Vers 14, ich will sie erlösen aus der Gewalt des Todesreiches. Vom Tode will ich sie loskaufen. Und hier sieht man die einzige Lösung, dass nämlich der Sohn Gottes kommt, wie wir es letzte Mal gehört haben, mit seinem Blut und uns aus diesem Tod herausnimmt bei der Bekehrung. Das ist die einzige Lösung. Aber nachdem im Reich Gottes alles nach Gesetzen geht, geht es nicht so einfach. Das heißt denn in Römer 5, Vers 10, denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Wenn ein Mensch zur Errettung kommt, dann sagt die Bibel plötzlich, dann wird er leben in der Ewigkeit. Er wird nicht mehr in diesem zweiten Tod sein. Er wird im ewigen Leben sein, er wird in der Herrlichkeit sein. Durch den Tod Jesu. Hier spielt der Tod Jesu die entscheidende Rolle. Wir haben es letztes Mal ja studiert, der Tod Jesu war, um das Blut zu vergießen. Das war der große Grund. Römer 6, Vers 23. Der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, die Folge oder der Preis für den geistlichen Tod ist letztendlich, für die Sünde ist der geistliche Tod. Die Sünde in uns treibt uns vollends, ich sag's einmal, der ewige Verdammnis, dem ewigen Tod entgegen. Tod ist in uns, in der Seele, im Geist, im inneren Menschen. Dieser Tod, der drückt sich aus im Körper des Menschen, dass der Mensch nämlich stirbt. Und wenn er stirbt, dann kommt der endgültige Tod. Die Bibel sagt, das alles kommt von der Sünde. Und der Lohn der Sünde, das heißt die Bezahlung, was mir die Sünde bezahlt, letztendlich ist der geistliche Tod. Ich frage mich manchmal auch bei Gläubigen, ob es das wert ist, hier so ein bisschen zu sündigen. Und in der Ewigkeit weiß ich ganz genau, das bisschen ist Sünde. Und ich kenne Leute, die so landläufig gläubig sind, aber nie richtig bekehrt, weil sie in einer Sünde kleben. Und so ein bisschen Freude vor einer kleinen Sünde bringt sie in der Ewigkeit in ewige Qualen. Und das ist dramatisch. Wenn ein Mensch, um ein bisschen hier Freude zu haben, diese ewige Qual riskiert, verstehe ich nicht. Aber so ist der Mensch. Es ist noch was ganz Wichtiges. Wo ist denn der Tod? Der Tod bei einem ungeretteten Menschen ist im Geist. Bei einem wiedergeborenen Menschen ist dieser geistliche Tod beseitigt. Er lebt innerlich auf. Aber die Folge des Todes ist bei Gläubigen und bei Ungläubigen weiterhin da, nämlich im Körper, im Fleisch. Darum sagt Paulus in Römer 7, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleben. Die Qualen dieses irdischen Daseins, der Kampf mit der Sünde, das alles ist erst vorbei, wenn wir sterben werden oder entrückt, wenn wir dem Herr Jesus begegnen werden, wenn wir in die Ewigkeit gehen, weil das Problem ist unser Körper. Hier steckt die Sünde drin, im Fleisch. Ja, jetzt sagt Römer 8, Vers 1 ganz nüchtern, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, der Tod ist eine Gesetzmäßigkeit, ein Prinzip, dem niemand entfliehen kann. Jeder Mensch ist in diese Gesetzmäßigkeit letztendlich eingepackt. Zum Beispiel die Schwerkraft, die Erdanziehungskraft. Solange ich derer unterworfen bin, stehe ich auf dem Boden. Nichts kann mich hier dazu bringen, dass ich abhebe. Es sei denn, diese Wirkung wird weggenommen, da kann ich schweben. Und genauso ist jeder Mensch ist von diesen Kräften der Sünde und von den Kräften des Todes gebunden. Und ist in diesem Tod drin. Jetzt sagt die Bibel hier, aber wenn ein Mensch mit dem Gesetz des Geistes des Lebens, das in Christus Jesus ist, wenn er mit Erlösung in Berührung kommt, dann letztendlich wird der Tod aufgehoben. Das Prinzip des Todes, dieses Verdammungsurteil und auch die Macht des Todes über mein Leben wird hinweggenommen. Das ist der entscheidende Punkt. Nur durch Jesus Christus wird diese Wirkung des Todes eliminiert, die wird hinweggenommen. Jetzt erklärt die Bibel, wie das geht. Philipper 2 lässt es in Ruhe. Da wird beschrieben, wie der Herr Jesus bis zum Kreuzestod gehorsam war, um uns zu erlösen. Und was diese Erlösung am Kreuz von Golgatha, das Vergießen des Blutes für eine Wirkung hat, steht im 2. Timotheus 1, Vers 10. Da heißt es, durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das heißt, der Herr Jesus hat hier durch seine Erlösung dem Tod und auch dem Teufel und auch der Sünde absolut das Genick gebrochen. Dieser Tod hat in letzter Konsequenz auf den Gläubigen nicht mehr diese total verdorbende Wirkung wie beim Ungläubigen. Das heißt, der Gläubige kann hier die Wirkungen des Todes, mit Ausnahme des Leibes, da ist er drin, aber mit Ausnahme des Leibes kann der Gläubige die Wirkungen des geistlichen Todes ausschalten durch die Erlösung. Und vor allem ist die Wirkung der ewigen Verdammnis des zweiten Todes absolut für ihn erledigt durch Erlösung. Das ist die große frohe Botschaft, dass Gott die Lösung aus dem Tod herausgibt durch Jesus Christus, durch seinen Sohn. Er gibt Erlösung. Ich werde herausgenommen aus diesem Tod. Dieser Tod hat keine Macht an mir. Ist doch Herrlichkeit. Wenn ich heute weiß, morgen muss ich sterben, ich lege mich ins Bett oder ich weiß, es ist ein Unfall und ich weiß, wenn ich die Augen schließe, wache ich im Vorhimmel auf, im Abrahamschoß, getröstet in der Gegenwart Jesu Christi. Ist doch Herrlichkeit. Ist was ganz anderes, wenn ich mir überlege. Und zwar, ich habe mir das überlegt. Ich sage es mal vorsichtig, als ich gläubig wurde, da war ich 3 Monate verheiratet. Meine Frau war gläubig, ich nicht. Ich war noch außerhin so scheinbekehrt. Ich war ein elendfrommer Mensch, Mitarbeiter der evangelischen Kirche und habe Jugendgottesdienste mitgestaltet, ich war aber nicht bekehrt. Und dann ist was passiert. Ich sage immer, meine Frau war der Lockvogel, das war gut, wie das ging. Sie war eigentlich die Person, wegen der ich in die Kreise ging, wo das Evangelium gepredigt wurde, nur wegen meiner Frau. Und durch das kam ich einfach in Berührung mit dem Evangelium. Und dann kam ich zum Glück nicht nur mit den Falschen in Berührung. Heute sehe ich, die Meister waren falsch. Aber ich kam in Berührung mit Echten. Diese Echten haben gepredigt. Da bist du tot in Sünde. Und wenn du dich nicht bekehrst und zum Herr Jesus kommst und du stirbst heute Nacht, dann fährst du in die Hölle, nämlich in die Vorhölle. Und dann erinnere ich mich an den Anfang unserer Ehe. Ich lag immer im Bett. Wir haben eine wunderschöne Schlafzimmerlampe, so mit Stoff überzogen. Man sagt, der Funzel im Schwäbischen, so diffuses Ding. Ich lag im Bett und habe mir mit offenen Augen die Lampe angesehen und lag immer im Bett bei Nacht, habe mir überlegt, wenn du heute Nacht stirbst, dann fährst du in die Hölle. So bin ich eingeschlafen. Das war so mein Anfang meiner Ehe. Und dann 3 Monate später habe ich es nicht mehr ausgehalten, da habe ich mich bekehrt. Aber ich wusste ganz genau vorher, wenn ich heute Nacht sterbe, fahre ich in die Hölle. Das wusste ich. Und hier ist einfach Herrlichkeit. Wo die Bibel davon redet, dass dieser Tod keine Macht mehr über mich hat. Das heißt, wenn ich dann, nachdem ich bekehrt war, ich habe mich bekehrt im Waschraum der Bank, ist eine seltsame Bekehrung gewesen, aber sie war echt und ist entscheidend. Von der Form her sicher nicht sehr fromm, aber sie war echt. Und in dem Moment, wie ich zur Bekehrung kam, da wusste ich, wenn ich jetzt im Bett lag, habe ich nicht mehr meine Lampe besichtigt. Ich wusste, wenn du jetzt stirbst, bist du bei ihm. Du bist in der Herrlichkeit und das war's. Jetzt müssen wir untersuchen, was das mit der Auferstehung zu tun hat. Hebräer 2, Vers 9 sagt, dass er für alle den Tod schmeckte. Für alle. Es heißt, er stirbt für alle. Jeder Mensch hat hier die Möglichkeit, in den Genuss dieser Erlösung zu kommen. Und Hebräer 9, Vers 16 sagt, letztendlich als er starb, ist er nicht nur gestorben, sondern er hat ein Testament hinterlassen. Er hat ein ungeheurer Reichtum seinen Leuten vererbt. Die Kinder und die Menschen, die er zu Gotteskindern macht, die er mit dem Vater versöhnt, denen hat er durch seinen Tod ein ungeheurer Reichtum vererbt. Das alles geschah durch die Erlösung. Jetzt kommt was Wichtiges. Offenbarung 1, Vers 18. Man liest so gern über diese Stellen drüber, auch als Gläubiger. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und sieh, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das steht wörtlich, hinein in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Das heißt, eine Person im ganzen Universum besitzt jetzt den Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Einer kann mich herauslassen aus dieser Falle. Das ist er. Nur er hat den Schlüssel zum Totenreich. Ich hatte einen Kollege. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie der Herr das macht. Oft, wenn ich nicht sehr treu war, ich sage es ausdrücklich wegen dem, haben sich meine Kollegen bekehrt. Ich verstehe das nicht. Wenn ich ganz treu war, hat sich oft niemand bekehrt. Verstehe ich bis heute nicht. Ich denke, der Herr hat gewartet, dass ich nicht dachte, es wäre wegen mir. Und sie kamen zum Glauben. Und einer meiner Kollegen war ein Bundeswehroffizier, der umgeschult hatte. Er ist der härteste Mann, dem ich in meinem Leben begegnet bin. Er sagte zu mir, wo er noch ungläubig war, wenn ich ein weißes Gesicht bekomme und rechts oben kommt meine blaue Zornader, dann kann ich nur jedem in dieser Bank raten, dann geht weg in den Keller oder geht aus dem Raum raus, dann schlage ich einen tot. Der hat es ernst gemeint. War ein jähzorniger Mann, 25-jährig, ein Mann wie ein Bär. Und dann bekehrt sich der Mann, hat sich genauso radikal bekehrt. Er ging heim und hat aufgeräumt. Als die Frau heimkam, hat sie gefragt, wo ihr Rosenkranz ist. Sagt, da ist alles weg. Was in diesem Haus von Kult betrieben wird, bestimmt nur noch ich, hat abgeräumt. So war er. Ein harter Mann. Aber dieser Mann, der hat dann etwas beschrieben, das hat mich doch sehr verwundert. Wenn er Zeugnis gab den anderen Kollegen, da kam immer ein Satz. Und jetzt habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Der Mann hat nur vor etwas Angst gehabt in seinem Leben, das war der Tod. Er hat nur etwas gefürchtet, zu sterben. Und in dem Moment stand er hin mit offenem Gesicht und sagte jedem, jetzt habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Der war so stark, dass er tatsächlich nur noch etwas gefürchtet hat, nämlich den Tod. Und mit der Bekehrung war sofort das Zeugnis in seinem Herzen, jetzt ist es geregelt. Wenn ich sterbe, bin ich bei ihm. Und um das geht es auch im tiefsten Grunde. Jetzt sagt aber die Bibel, Wenn man jetzt stirbt, und jetzt möchten wir nochmals, bevor man sieht, warum der Herr Jesus auferstanden ist, möchten wir nochmals das Totenreich betrachten, wo wir sein werden, wenn wir heute sterben, wo jeder Ungläubige sein wird, wenn er stirbt. Dieser Sheol in 1. Mose 42, Vers 38, da heißt es, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben. Sollte ihm ein Unfall begegnen auf dem Wege, den ihr geht, so würdet ihr meine grauen Haare vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Also auch die alttestamentlichen Gläubigen, die Patriarchen, sie wussten, wenn sie sterben, fahren sie ins Totenreich. Er wusste das. Wenn ich sterbe, bin ich nicht ausgelöscht. Da geht's nicht, wie manche sagen, 1,50 Meter tief, so geht's wesentlich tiefer, da geht's nämlich hinein ins Totenreich. Und sie werden in der Vorhölle aufwachen, und der Mann wusste das. Er wusste, wenn er stirbt, ist er im Hades, im Sheol, in der Vorhölle. Manche fahren lebendig hinunter, im 4. Mose 16. Brauchen wir nicht lesen. Ist vielleicht interessant zu studieren. Aber jetzt kommt eine Stelle, die ganz wichtig ist. 5. Mose 32, 22. Klar.
Und zwar, in der Offenbarung steht ja, dass auf diesem fahlen Pferd sitzt einer, dessen Name ist der Tod. Und der Hades oder das Totenreich folgte ihm. Und ja. Ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil.
Ja.
Also hier ist ja das Totenreich aktiv.
Ja.
Wer,
Das ist ein ganz einfaches Bild. Die Bibel sagt hier, einer der apokalyptischen Reiter ist, dass Gott als Gericht Tod sendet. Und im Gefolge des Todes ist immer das Totenreich. Das heißt, hier lässt Gott über die Erde Gerichte gehen. Wir wissen aus der Offenbarung, dass einmal ein Drittel der Menschheit, einmal ein Viertel stirbt. Das heißt ja von Israel, dass es durfte Israel sein, dass ein Teil der Erde das Blut bis zu den Zügeln der Pferde steht. Und hier ist eindeutig, er sagt hier, ich schicke euch den Tod als Gericht, dieses vierte Pferd, den Reiter, und in seinem Gefolge wird das Totenreich mitgehen. Hier wird das Totenreich aufgefüllt, weil zum Beispiel ein Großteil der Menschheit sterben muss.
Nein,
das ist praktisch ein Bild, wo er sagt, das Totenreich folgt, der Scheol. Und hier sagt er in Vers 22 was Erschütterndes. Denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet, das bis in die unterste Tiefe des Totenreiches hinab brennt. Das heißt, der Zorn Gottes geht bis hinein ins Totenreich. Aus dem Grund gibt es eine Vorhölle. Diese Menschen, die in der Hölle sind, in der Vorhölle, im sogenannten Sheol oder Hades, die erleben das Stück Vorhölle, weil der Zorn Gottes an diesem Ort bereits brennt. Das ist das Feuer. Es brennt also hinein, hier ist bereits Verdammnis, Feuer. Zwar eine Vorstufe, aber immerhin schrecklich genug. Hiob, wenn ihr Hiob studiert, ihr habt es gesehen, Hiob selber redet davon, er weiß, dass er in der Falle sitzt und er weiß, dass der Tod hinwegrafft, dass man keine Chance hat. Hiob 21, 13 aus dem Manuskript möchten wir noch lesen. Sie verbringen in Wohlfahrt ihre Tage und fahren in einem Augenblick ins Totenreich hinab. Das heißt, wenn ein Mensch stirbt, das ist letztendlich eine Täuschung. Ich habe schon viele Toten gesehen, tote Menschen. Wenn du die Maske siehst und du siehst dann hier letztendlich noch die Hülle, dann ist der Mensch als Persönlichkeit schon lang weg. Er ist hinübergegangen. Was hier übrig bleibt, ist nur eine Hülle. Er selber ging als Persönlichkeit in einem Augenblick, sagt hier Hiob, geht er hinüber in das Totenreich. Und er wird genau dort aufwachen, wo er hier war. Waren Jünger Jesu Christi, dann wacht er beim Herr Jesus auf. Im Vorhimmel. War er Kind des Teufels, dann wacht er in der Vorhölle auf, in Qualen und in Feuer. Das ist gar keine Frage. Und dieses Totenreich, wenn man das sieht, das ist interessant. Ich möchte nicht alle Stellen lesen, ich möchte es beschreiben. Vielleicht, wer das machen möchte, ich lasse nachher gern hier, wenn man das Bild farbig macht, kommt es viel besser raus. Man sieht dann sehr einfach auch die Unterschiede. Und ich habe es hier mal farbig gemacht und man sieht hier etwas. Am Anfang war der Sheol blau. Das Totenreich ist hier eine Farbe. Das heißt, im Totenreich sind alle. Zum Beispiel ging der Saul bei dem Erlebnis mit der Hexe von Endor, sagt der Samuel, der aus dem Totenreich herauskommt, war die einzige Erscheinung aus dem Totenreich, sagt er ganz klar, du wirst bei mir sein. Die sind zusammen, die Toten. Es waren alle Toten, die Guten und die Bösen, zusammen im Totenreich. Steht da in Jesaja 14, in Hesekiel 28, kann man lesen. Sie waren alle zusammen an einem Platz im Totenreich. Und dann ist etwas geschehen. Als der Herr Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha, das ist jetzt der Grund der Auferstehung, als der Herr Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha, sein Blut vergießt und diese Erlösung schafft, dann fährt der Herr Jesus wie jeder andere Mensch ins Totenreich. Er geht in die Ewigkeit hinüber. Darum ist es so wichtig, dass betont wird, dass Jesus Christus wirklich tot war. Er war wirklich tot. Selbst die Römer haben das anerkannt. Und er geht hinüber in das Totenreich. Jetzt passiert etwas. Und zwar bei dieser Fahrt in der Hades. Das heißt ja im Glaubensbekenntnis niedergefahren zur Hölle. Ist falsch. Das heißt niedergefahren in den Hades. Er ging ins Totenreich. Wir sehen nachher, was da passiert ist. Aber etwas ist auf jeden Fall passiert. Ist auch im Manuskript. Ich möchte es aber nur erzählen. Weil es ist wert, studiert zu werden. Bei der Auferstehung Jesu, als der Jesus herauskam aus den Toten, der Einzige, der wirklich herauskam, ist etwas passiert. Und zwar, da wurde das Totenreich geteilt. Was der Jesus in Lukas 16 erzählt hat, war schon eine Schau für die Gemeinde. Da wurde das Totenreich exakt geteilt. Und es ist hier dann auch, ich sage es keine Auferstehung, sondern Erscheinung der alttestamentlichen Heiligen. Und in dem Moment gab es zwei Teile. Nämlich der Teil für die Guten, die gerettet wurden durch Jesu Blut, und der Teil für die Bösen, die Erlösung nicht wollten. Und in dem Moment hat der Herr Jesus das Totenreich geteilt. Es ist, ja, ging es Totenreich. Ich lese mal die Stelle. Erster, ja. Nein, hier ist was ganz Wichtiges. Er hat nur einer Sorte von Mensch gepredigt. Das muss man ganz exakt lesen. Es steht im 1. Petrus 3. Wir haben es auf dem Manuskript drauf. Und zwar, er hat nur denen gepredigt vor Noah. Das ist ein ganz einfacher Grund. Gott hat beschlossen, dass er die Menschen grundsätzlich retten möchte. Und er hat immer wieder zur Errettung Bündnisse benutzt. Zum Beispiel mit Noah macht er das Bündnis, dass er in die Arche darf. Mit Israel macht er als Bündnis das mosaische Gesetz. Und mit dem neuen Bund bringt er dann die endgültige Errettung, nämlich das Bündnis des neuen Lebens in Christus Jesus. Und die einzige Gruppe von Mensch, die kein Bündnis hatte, das waren die Leute vor Noah. Aus dem Grund hat er nur denen gepredigt, niemand sonst. Die einzige Gruppe, die er verkündigt hat. Aber hier ist nicht so gewesen, dass sich hier zum Beispiel der Saul hätte noch bekehren können im Totenreich. Hatte keine Chance, er war verloren. Und der Herr Jesus teilt das Totenreich in zwei Teile. Und jetzt ist das wichtig aus dem Grund, weil in dem Totenreich, da werden die Auferstehungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschehen. Wir kommen dann im Lauf des Studiums noch an unsere Auferstehung. Das ist wieder was ganz Separates. Wir haben jetzt gesehen, dass jeder Mensch tot in Sünden ist, dass der Teufel Macht über die Sünde hat und dass er uns durch diese Macht der Sünde im geistlichen Tod hält und dass jeder Mensch, der stirbt, in diesem Totenreich gefangen gehalten wurde. Es konnte keiner mehr heraus. Da war er drin in der Falle und wartete auf das Ende. Man könnte jetzt das Totenreich studieren. Diese Menschen waren teilweise im schlafähnlichen Zustand. Teilweise im Neuen Bund sind sie im vollen Bewusstsein, in Qual oder in Freude. Kann man schön durchstudieren mit der Konkordanz, das Totenreich. Aber wichtig ist für mich, in diesem Totenreich, es war ein Gefängnis, wo durch Sünde jeder Mensch gefangen war. Und keiner konnte raus, keiner. Das Gefängnis war zu, absolut dicht. Jetzt passiert etwas Ungeheures. Johannes 11, Vers 25. Ich habe es gesagt und er glaubt es nicht. Halt, Entschuldigung, bei 10. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Also hier kommt jetzt der Herr Jesus und sagt, ich bin die Auferstehung. Man könnte sagen, er ist der Prototyp eines Auferstandenen. In ihm geschieht die wirkliche Auferstehung. Und jeder, der zu ihm kommt, für den ist der Tod beseitigt. Zu Deutsch, der kommt aus der Falle raus. Dem öffnet der Herr Jesus das Gefängnis des Todes und lässt ihn heraus. Jedem, der zum Glauben an ihn kommt. Jetzt erklärt er das. Römer 5, Vers 9. Da heißt es, wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden. Ich bin aus dem Tod, aus dem Zorn Gottes, der ja bis ins Totenreich hineinbrennt, bin ich herausgerettet, wenn ich glaube. Wenn ich zum Herrn Jesus komme und seine Erlösung annehme für mich, dann holt er mich aus dem Tod heraus. Der Zorn ist für mich aufgehoben. Wenn ich sterbe, bin ich nicht in dem Teil des Totenreiches, wo Zorn ist, sondern in dem Teil des Totenreiches, wo Freude ist und Friede. Ja, jetzt sagt die Bibel in Matthäus 28, hier ist die Beschreibung der Auferstehung. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von der Tür weg, setzte sich darauf. Jetzt wird es beschrieben, Vers 5. Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Wörtlich steht hier, er ist auferweckt worden. Vers 7, und geht eilend hin, saget seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und das ist das Entscheidende. Und hier sieht man nämlich etwas. Warum musste Jesus Christus von den Toten auferstehen? Absoluter Beweis, dass er die Sünde bezahlt hat. Kein Mensch konnte aus dem Totenreich zurückkehren. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich sterbe und ins Totenreich ging, noch alter Couleur, das Totenreich, das letztendlich vor der Erlösung Jesu war, dann bin ich ins Totenreich hineingekommen und der nächste Sekunde hat der Teufel mich durch die Sünde berechtigt in diesem Totenreich halten können. Meine eigene Sünde hat mich als Gefangener in diesem Totenreich gehalten. Und die Toten sind hier gelegen, haben gewartet, was kommt. Keiner konnte heraus. Und jetzt geschieht was Ungeheures. Der Herr Jesus geht genauso ins Totenreich wie jeder von uns. Der Teufel will ihn genauso halten, wie er uns normal gehalten hätte. Jetzt passiert etwas. In Kolosser 2, Vers 16 steht es. Beziehungsweise schon vorher. Ich lese ein Stück vorher. Kolosser 2, ich lese ab Vers 13. Oder ab Vers 12. Mitte. Der ihn aus den Toten auferweckt hat, auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen, den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches hat er mit ihm lebendig gemacht, da er euch alle eure Übertretungen vergab, dadurch, dass er die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen uns entgegen war, auslöschte, sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete, als er so die Herrschaften und die Bevollmächtigten, das heißt die Gewaltherrscher der Finsternis, auszog, oder entwaffnete, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Da steht was passiert. In dem Moment, wie der Herr Jesus ins Totenreich kam, wollte der Teufel den gleichen Zugriff auf ihn nehmen, wie er auf den Menschen nimmt. Und in dem Moment hat der Teufel kein Anrecht an dieser Person. Wisst ihr warum? Weil er sündlos war. Weil er mit seinem Blut die gesamte Sünde bezahlt hatte. Und durch die Bezahlung, durchs Blut, durch die Erlösung, hat plötzlich der Herr Jesus Vollmacht über den Bringer des Todes. Weil er den Tod vollständig bezahlt hat, weil er hier vollständig die Erlösung geschaffen hat, bekommt er Macht über den Teufel und entmachtet ihn radikal durch sein Opfer am Kreuz vor Golgatha. Durch diesen Sieg entmachtet der Herr Jesus im Totenreich der Teufel radikal. Und der Teufel konnte es nicht mehr verhindern, dass er aufersteht. Das war, ich sag's mal, die Sensation geistlich. Ein Mensch kehrt aus dem Totenreich zurück. Das geht doch nicht. Alttestamentlich. Das würde ja heißen, dass das Problem der Sünde und das Problem des Sündenfalls aufgehoben ist. Und genau das ist passiert. Drum ist er auferstanden. Die Auferstehung ist der Beweis, dass das Blut Jesu wirklich die Sünde getilgt hat. Ist der Beweis, dass der Tod ausgeschaltet ist, dass Erlösung geschehen ist. Und aus dem Grund ist an und für sich die leibliche Auferstehung so eminent wichtig. Wenn der Herr Jesus nicht auferstanden ist, wie Paulus sagt in der Schrift, wenn es die Möglichkeit gäbe, sind wir alle verloren, weil der Tod volles Recht über uns hat. Ich denke, ihr versteht jetzt die Stelle. Wenn Christus nicht auferstanden ist, sind wir alle Kinder der Hölle. Nur wenn er wirklich aus dem Totenreich herauskam, aus diesem Tod, dann praktisch ist die Wirkung des Todes aufgehoben durch eine Person. Dann ist die Wirkung des geistlichen Todes, die Wirkung der Sünde ist weg durch ihn. Und das war der Beweis, dass er nämlich von den Toten auferstanden ist. Und die Bibel redet immer davon und sagt, er erscheint den Aposteln, er erscheint den Zeugen, er erscheint als wirklich Auferstandener. Er sagt zu ihnen, rühr mich nicht an, weil er ist noch nicht verklärt. Zum anderen sagt er, sieh mich an, ein Geist hat nicht Fleisch und Blut. Er ist wirklich körperlich zurückgekehrt aus den Toten, der Einzige. Weil der Teufel kein Recht an ihn hatte, weil der Jesus keine Sünde hatte, weil er mit seinem kostbaren und teuren Blut, das nicht Sünder verseucht war, die Sünde der ganzen Menschheit bezahlt hat. In dem Moment war er der Triumphator auch über den Teufel. Der Teufel hatte keine Chance. Er entwaffnet den Teufel vollständig. Er nimmt ihm auch den Schlüssel zum Tod weg. Hat der Teufel nicht mehr. Hat der Herr Jesus. Er nimmt ihn weg, er entwaffnet ihn und steht im Triumph auf. Ich sag's euch ehrlich, ich weiß nicht, was wir in der Ewigkeit sehen werden. Aber ich würde zu gern sehen, was im Himmel los war. Die Engel wussten ja, was es geht. Wenn die Engel als die sahen, dass er von den Toten aufersteht. Ich kann mir vorstellen, im Himmel ist ein Jubelsturm losgebrochen, als man plötzlich sah, jetzt ist es geschehen. Jetzt ist das Totenreich aufgebrochen. Das Blut Jesu reißt ein Loch ins Totenreich. Die Toten können heraus, wenn sie möchten. Der Tod hat keine Macht mehr. Wir können beruhigt sterben, weil die Erlösung hier ist, weil der Erlöser den Tod vernichtet hat, geistlich. Die Bibel sagt dann in Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Ihr habt alles völlig in ihm, welcher das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Und In dem Moment, wie der Herr Jesus im Totenreich der Teufel und seine, ich sag's mal, Finsternisfürsten entwaffnet hat, hat er Vollmacht über alles. Durch die Auferstehung, durch die Kraft der Auferstehung, hat der Herr Jesus bewiesen, dass sein Sieg vollständig war. Dass weder der Teufel noch der Tod noch die Sünde letztendlich ein Anrecht oder eine Macht hat an denen, die zu ihm gehören. Das ist ein vollständiger Sieg. Kann man sich nicht vorstellen, seiner Vollständigkeit. Der Teufel musste durch die Auferstehung Jesu eine radikale Niederlage hinnehmen, wie sie nicht schlimmer sein konnte. Er hat seine letzte Waffe, den Tod, verloren. Er hat seinen Triumph, wo er jeden Menschen quälen konnte, hat er verloren, der Tod. Jesus Christus nimmt ihm den Schlüssel weg, sagt aus, doch sei Blut. Und er beweist, dass das wirklich Realität ist, indem er rauskommt aus dem Totenreich. Das war's. Und wenn Jesus Christus nicht leiblich auferstanden ist, das ist auch der Grund, warum die Sekte der Zeugen Jehovas eine Ausgeburt der Hölle ist, die die leibliche Auferstehung leugnet. Wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann sind wir alle verloren. Das ist der Triumph. Er ist auferstanden und in dem Moment ist die Erlösung fertig. Damit ist letztendlich für uns die Rettung geschaffen. Das ist der große Triumph. Wenn man weitergeht, jetzt kommt was ganz Wichtiges. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. In dem Moment, wie der Herr Jesus aus den Toten auferstanden war, war von Gott her das Kraftpotenzial und die Erlösungsfähigkeit des Menschen gegeben. In dem Moment konnte er durch die Erlösung jeden Menschen aus dem geistlichen Tod zur Wiedergeburt herausholen. Aber also eines ist klar, der Herr Jesus musste sein Blut vergossen haben, der Preis musste bezahlt sein, er musste im Totenreich sein, er musste aus den Toten auferstehen, um zu beweisen, dass er tatsächlich bezahlt hat. Das alles musste geschehen sein. Und in dem Moment, wie das Realität war, konnte der erste Mensch wiedergeboren werden. Jetzt war die Kraft der Auferstehung zugänglich durch den Heiligen Geist für jeden Menschen, der will. Das war der große Unterschied. Wenn man jetzt die Bibel systematisch weiter studiert auf die Auferstehung hin, ich lese Hebräer 7, Vers 25, ich möchte nicht vergessen zu betonen, dass die Apostel eine Botschaft hatten. Lest die Apostelgeschichte. Wenn sie aufsteht und predigt, haben sie eine Botschaft. Jesus Christus stirbt für die Sünder und steht von den Toten auf. Jetzt guckt mal unsere Verkündigung an und Evangelisation an. Ohne groß nachzudenken, habt ihr eine Verkündigung in der Evangelisation gehört, wo die Auferstehung Jesu gepredigt wurde? Es wird nicht gepredigt. Es wird nicht gepredigt. Begreift. Ein wesentlicher Teil der Erlösung wird verschwiegen. Das ist ein Drama. Die Apostel hatten immer in ihrer Botschaft Auferstehung. Es war ihnen so wichtig, der Beweis, er lebt doch, er ist auferstanden, Tod hat keine Macht, Teufel ist besiegt, Beweis, Auferstehung. Und wir, die wir das oft gar nicht mehr begreifen, wir predigen schematisch, Floskeln, Phrasen, die Krankheit der Christenheit, es wird alles nur noch runtergeleiert. Statt dass man begreift, was für eine Herrlichkeit geschah am Kreuz von Golgatha. Am Tod wurde, ich sag's mal, die Luft abgedreht. Der Tod wird praktisch zerstört, seine Wirkung. Die Auferstehung ist der Beweis. Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch die bis aufs Äußerste retten, welche durch ihn zu Gott kommen, da immer da lebt, um es für sie einzutreten. In dem Moment, wie der Herr Jesus von den Toten auferstanden ist, lebt er immer da. Er hat den Tod radikal besiegt. Und jeder Gläubige, der zu ihm kommt, lebt mit ihm genauso immer da in der Herrlichkeit. Philipper 3, Vers 10. Redet doch mal mit den Gläubigen. Was sagen die Gläubigen, was sie möchten? Wisst ihr, macht eine Umfrage unter Gläubigen. Was wünschst du dir? Du wirst die tollsten Dinge erleben. Je nachdem, ob du jemand aus der Hansche Gemeinschaft oder ein Charismatiker hast, wirst du die tollsten Antworten bekommen. Auch in unseren Reihen. Aber jetzt seht ihr mal, was Paulus will. Was will Paulus? Vers 10. Da heißt es, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung Wo sind Gläubige, die sich danach sehnen, diese Auferstehung und diese Kraftwirkung, die freigesetzt wurde durch die Auferstehung, in der Tiefe zu verstehen und dem Herrn im Sieg zu folgen? Es kommt aus der Kraft der Auferstehung. Aus diesem Sieg über den Tod kommt es. Und Paulus sagt, das ist mein Wunsch, ich möchte ihn begreifen. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung begreifen lernen. Jetzt kommt was, was uns auch nicht schmeckt. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Dort erlebt man die Kraft der Auferstehung. In den Leiden, in der Not. Dass ich seinem Tode ähnlich werde. Ob ich vielleicht zur Auferstehung aus den Toten gelangen möchte. Er hat eine Sehnsucht. Er will dann endgültig mit Jesus Christus zur Auferstehung der Toten gelangen. Wenn er dann im Himmel sein Auferstehungsleib bekommt und dann mit dem Herr Jesus triumphal in den Himmel eingeht. Das ist schon Paulus seine Sehnsucht. Er sagt, ich möchte jetzt ihn in aller Tiefe begreifen, der Herr Jesus. Ich möchte seine Kraft, die er bei der Auferstehung wirksam hat werden lassen. Was das heißt, die Auferstehung, das möchte ich begreifen in letzter Konsequenz. Um dann aus diesem Wissen heraus, aus dieser, ich sag's mal, Zurüstung heraus, wirklich ihm ähnlich zu werden, seinem Tod, mit ihm zu leben, um zu dieser eigenen Auferstehung zu gelangen. Ich hoffe, ihr begreift langsam, was hier passiert ist im Lauf der Kirchengeschichte. Am Teufel ist es gelungen, uns ein verkürztes, verdrehtes Evangelium beizubringen, wo wir das, was die Apostel als Nummer 1 gepredigt haben, das predigen wir gar nicht mehr. Wir predigen anderes. Wo man die Auferstehung nicht mehr betont und nicht mehr betont, dass der Tod hinweggenommen ist. Man redet doch nicht mehr über den Tod, das ist unpopulär. Oder ganz verschämt. Also ich sag's euch, wo ich mich bekehrt habe, ich habe mich zwar radikal bekehrt, aber ich war ja, sagen wir, schon stark in der Sünde. Ich habe es noch nicht so in letzter Konsequenz praktiziert. Ich bin dann noch mit meiner Frau, ich denke, einmal bin ich in eine Diskothek gegangen nach der Bekehrung. Das ist was passiert, ich werde es nie vergessen. Ich kann euch nur die Diskothek sagen, wie sie hieß. Ich kann euch den Platz in der Diskothek, ich weiß nicht, ob es noch gibt, könnt ihr euch genau zeigen, was war. Ich stehe in der Diskothek auf der Tanzfläche und plötzlich kommt es über mich wie eine Wolke. In meinem Bewusstsein war plötzlich strahlend hell, du bist in der Leicherhalle. Es sind lauter Tote. Das war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich so einen Platz betreten habe. Mir war schlagartig klar, du lebst geistlich und um dich herum ist lauter geistlicher Tod. Das ist die Kraft der Auferstehung, dass man plötzlich sich bewusst wird, hier ist was geschehen bei mir. Die Kraft der Auferstehung hat für mich persönlich diesen geistlichen Tod hinweggerissen. Ich selber habe den geistlichen Tod nicht mehr. Ich habe zwar einen Körper, der dem Tod unterworfen ist, der auf Hoffnung hin nur erlöst ist. Im Körper steckt es noch drin. Aber die Wirkung des geistlichen Todes, die zerbrochene Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, die ist weg. Ich habe Gemeinschaft. Und das ist die große Wirkung der Auferstehung, die gepredigt werden muss. Jetzt geht Paulus hin und sagt in 1. Korinther 15, 51. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen, die Toten werden auferstehen, unverweslich. Wir werden verwandelt werden, denn dieses Verwesliche muss anziehen, Unverweslichkeit. Dieses Sterbliche muss anziehen, Unsterblichkeit. Und dann sagt er in Vers 55, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Das ist Auferstehung Jesu. Der Tod ist absolut verschlungen in den Sieg. Und Geschwister, überlegt euch, wo wird das gepredigt? Das ist ein Problem. Der Teufel gibt uns andere Botschaften oft. Dass man unsere Seele streichelt, unsere Wehwehchen pflegt, unsere Wunden lecken. So ist der Gläubige heute. Aber hier, Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, Auferstehung ist etwas Gewaltiges. Die Kraft seiner Auferstehung. Sie wischt den Tod hinweg. Dann sagt er, Tod, wo ist dein Stachel? Und da sehe ich meinen Kollegen. Diesen harten Mann, der plötzlich strahlt und sagt, der Tod hat keinen Stachel mehr. Ich kann sterben, ich setze mich hin und sterbe, ist mir egal, ich bin bei ihm. Tod hat keine Macht mehr. Und dann sagt Bibel, Totenreich, wo ist dein Sieg? Wie soll genau das passiert? Wenn ich jetzt das Schaubild nochmals ansehe, in letzter Konsequenz, dann ist was Herrliches geschehe. Ich lese dazu Epheser 2, Vers 4. Bis 10. Und dann gucken wir das Bild noch zum Schluss an. Da heißt es ganz einfach und ganz nüchtern. Gott, der da reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, samt Christus lebendig gemacht, aus Gnaden seid ihr gerettet, hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, auf dass er in den darauffolgenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erzeige, durch Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, vermittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Er erzählt hier und sagt letztendlich, ihr wart tot, aber durch die Auferstehung Jesu und durch die Kraft seiner Auferstehung lebt ihr plötzlich. Und jetzt bricht der ganze Reichtum in euer Leben hinein. Wenn ihr jetzt das Bild anguckt, dann seht ihr etwas, die Gemeinde ist hier rot. Ein Gläubiger, wenn er stirbt, wenn ich oder du heute die Augen zumachen, wir sind wirklich gläubig, dann wachen wir zwei im Totenreich auf. Wir wachen auf im Paradies, im Vorhimmel. Wir werden der Herr Jesus sehen, in seiner Gegenwart. Es wird ein Ort der Seligkeit sein. Ein Mensch, der nicht bekehrt ist, wacht in der Qual auf. Jetzt passiert Folgendes. Bei der siebten Posaune, wenn die letzte Posaune erschallt, dann werden die Toten in Christo auferstehen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Der Herr Jesus kommt zu der Entrückung in den Luftraum. Die Bibel redet von einem Befehlsruf. Er ruft den Toten. Er ruft den Lebendigen. Jeder Mensch, der in Christus war, der gerettet war, er ruft ihn. Und in dem Moment geht durch die Kraft seiner Auferstehung, werden wir, die wir tot sind und im Totenreich sind, das Totenreich verlassen. Die wir leben, wir werden auch im Bruchteil einer Sekunde verwandelt werden. Und dann werden alle Gläubigen mit Auferstehungsleib am Herr Jesus entgegengehen. Das ist hier bei 6. Dann werden wir im Himmel sein. In dem Moment, wie die Gemeinde in den Himmel einzieht, fliegt der Teufel endgültig aus diesem Bereich heraus. Er hat einen Teil des Lufthimmels besetzt. Und dann betritt der Teufel in der Gestalt des Antichristen die Erde. Und dann ist der Teufel im Fleisch hier, nämlich der Antichrist. Und im Himmel gibt es dann keinerlei Spur von Finsternis. Es gibt im Himmel einen Bereich, wo der Teufel hin durfte. Steht im Alten Testament. Aber dann ist der Himmel vollständig gesäubert in jedem Teil vom Teufel. Und dann bricht im Himmel das Preisgericht Christi los. Wir Gläubige werden dann beurteilt. In diesem Gericht geht niemand mehr verloren, sondern wir werden beurteilt, wie unser Leben war. Dann kriegen wir Kronen. Aber es gibt ein Geheimnis. Am Schluss wird jeder die Krone sich vom Kopf reißen, zu Füßen des Lammes Jesus Christus hinlegen, die ihn anbeten für das, was er getan hat. Auf der Erde spielt sich dann, ja, aus meiner Sicht die zweite Hälfte der Danielschen Jahrwoche. Ab Offenbarung 13 spielt sich hier ab die Zorngerichte Gottes. Dann wird was Herrliches geschehen. Dann kommt der Herr Jesus sichtbar wieder mit den Gläubigen auf der Ölberg und das tausendjährige Reich bricht an. Und dann am Ende vom tausendjährigen Reich, dann geschieht etwas. Die Toten, die nicht gläubig waren, sind die ganze Zeit im Totenreich. Aber zu Beginn des tausendjährigen Reiches wird die erste Auferstehung sein. Die erste Auferstehung sind nicht die Gläubigen. Das sind die Märtyrer. Die Gläubigen sind die sogenannte Ausauferstehung. Da steht im Griechischen Ex Anastasis, die Herausauferstandenen. Und dann nach der Herausauferstehung, nach der Entrückung, die erste Auferstehung, das sind die Märtyrer der Trübsal. Die in der Trübsal Märtyrer wurden, die steht auch auf, zu Beginn des tausendjährigen Reichs. Aber die Toten, die sich nicht bekehrt haben, alttestamentlich und neutestamentlich, diese Toten sind immer noch im Totenreich. Die sind immer noch in der Vorhölle, die sind immer noch in der Qual. Und dann, Ziffer 11, dann steht sie auf. Sie werden alle lebendig, steht vor dem großen weißen Thron und Gott der Vater beweist ihnen, dass sie zu Recht in die Hölle gehen, dann gehen sie in die Hölle. Aber eine Gruppe von Menschen, die wird, wenn die andere in die Hölle geht, die werden dann mit dem Herr Jesus in den neuen Himmel und in die neue Erde einziehen, zur ewigen Herrlichkeit. Das wird die Gemeinde sein. Sie wird einziehen, weil der Herr Jesus von den Toten auferstanden ist, weil sein Blut die Wirkung hatte, dass der geistliche Tod beseitigt wird bei jedem, der sich bekehrt. Nicht der leibliche Tod, das ist nur eine Folge des Sünderfalls. Aber der geistliche Tod, weil er beseitigt wird. Und jetzt begreifen wir, denke ich, langsam, warum die Apostel bloß eine Botschaft hatten. Er ist auferstanden. Selbst der heidnische, der Prokonsul, die Leute, die sagte, der Paulus erzählt da etwas. Wenn man das ein bisschen liest in der Apostelgeschichte, dann heißt, dass er lebt. Wisst ihr, wenn ein Gläubiger ein Schild dran hat, gibt es so kleine Schilder, ich finde die gar nicht schlecht. Jesus lebt. dann ist es eine ungeheure Botschaft. Das ist die Botschaft von Gottes Sohn, der in der Ewigkeit präexistent war, der beim Vater im Himmel war in Herrlichkeit, der um unseretwillen die Himmel verlässt, einen Körper annimmt, praktisch Mensch wird, um Blut zu vergießen, dieses schreckliche Opfer am Kreuz von Golgatha bringt, ins Totenreich, in die Höhle des Löwen zum Teufel geht und ihn vollständig entmachtet. Als Beweis davor von den Toten aufersteht und jedem, der zu ihm kommt, diese Kraft der Auferstehung gibt, dass er genauso aus dem geistlichen Tod herausgenommen wird. Und das ist der Jubel. Wisst ihr, ich habe das festgestellt bei uns. Im Osten war es so, dass die Brüder sich begrüßt haben am Ostermorgen, er ist auferstanden. Der andere sagt, er ist wahrhaft auferstanden. Ich habe dann festgestellt, im Westen konnte man nichts mit anfangen. Weil man begreift gar nicht mehr, warum ist er auferstanden? Ist weg. Ist irgendwo weg. Wir werden dann in Vers 9 noch sehen, in der Apostelgeschichte, warum er in den Himmel fahren musste, ist genauso wichtig. Dass nämlich die Erlösung zur Wirksamkeit gebracht wird. Aber entscheidend ist, er ist auferstanden. Das ist mein und dein Triumph. Weil er auferstanden ist, ist nämlich die Tür zum Totenreich offen. Ich kann raus, wenn ich will. Der Tod ist besiegt, der Teufel ist besiegt, Sünde ist besiegt. Die Wirkung des Sünderfalls kann für mich persönlich im geistlichen Bereich aufgehoben werden. Trotz allem Kampf. Und das ist der Triumph der Auferstehung. Drum redet hier die Bibel in unserer Apostelgeschichte, dass er sich mit sichersten Kennzeichen seinen Aposteln bezeugt hat. Die Auferstehung Jesu ist eines der besten bewiesenen Ereignisse der Weltgeschichte. Es gibt ein Buch von Joss McDowell, wo er über die Auferstehung einen Beweis führt, dass sie absolut sicher bewiesen ist. Wisst ihr, und ich denke, wenn man begreift, wenn ich sage, Jesus lebt, dann sage ich mit diesem Satz, die Sünde ist besiegt, der Teufel ist besiegt, der Tod ist besiegt. Das heißt in Deutsch, Jesus lebt, heißt Triumph. Der Jesus hat triumphiert, darum ist die Auferstehung so wichtig. Wir werden in der Apostelgeschichte von Anfang bis Ende nur eine große Botschaft auffinden, und die heißt Auferstehung. Gut,